Begebenheit von den Weisen aus dem Morgenland, die ja gerade für den 6. Jänner, heute haben wir den 7., aber für den gestrigen Feiertag, eine gewisse Rolle spielt. Ich möchte gerne darüber ein bisschen heute sprechen. Und zwar die Verse 1 bis 12, Matthäus 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes, und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin. Ihr Lieben, wir kennen diese Geschichte von den Weisen im Morgenland. Man nennt sie die drei heiligen Könige, steht weder was von drei noch von Königen, aber das ist so in Traditionen, die dann eben weitergehen. Aber es ist eine Geschichte, ein Bericht, der sehr, sehr hintergründig ist. Wenn man diese Geschichte liest, da sind eine ganze Reihe von Dingen verborgen, die man nicht sogleich erkennt und die vielleicht auch nicht ganz leicht zu erklären sind, aber das macht nichts, aber da steckt hintergründig manche Botschaften drinnen, mehr als man denkt. Lass mich ein bisschen da hineingehen in diese Geschichte, in diesen Bericht von den Weisen aus dem Morgenland. Es beginnt mit diesem Satz, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Das erste ist zunächst einmal, hier wird Bethlehem erwähnt. Und wir wissen, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, ist ja auch hier noch einmal bestätigt, so wie im Lukas-Evangelium. Lasst mich zu Bethlehem kurz etwas sagen. Bethlehem ist in den Augen Gottes ein erwählter Ort. Das ist einmal eine wichtige Aussage. Es gibt Orte, die sind von Gott erwählt. Orte auf dieser Erde, wo er etwas hervorbringt, was nicht nur für diesen Ort, sondern was weit darüber hinaus Bedeutung hat. Das ist typisch Gott. Er erwählt Orte. Das sollte man nicht vergessen, denn das gilt bis heute. Er erwählt Orte. Jerusalem ist so ein Ort. Jericho ist so ein Ort. Es sind verschiedene Orte. In Bethlehem, das geht zurück, bis in die Vorfahren des Königs David, die dort gewohnt haben in Bethlehem. Wir kennen die Geschichte von der Ruth und der Noemi. Die Ruth, eine Heidin, die Schwiegertochter von der Noemi, die eine Jüdin war, die nach Moab ausgewandert ist und dann wieder zurückkommt. Und die Ruth geht mit der Schwiegermutter, sagt, dein Volk ist mein Volk, dein Land ist mein Land, dein Gott ist mein Gott. Wir kennen diese Geschichte. Und diese Ruth heiratet einen Bethlehemiter, der heißt Boas. Und aus dieser Verbindung entsteht Obed. Obed ist der Vater von Isai und Isai ist der Vater von David. Alles passiert in Bethlehem. Als David ein Junge war, kommt der Prophet Samuel nach Bethlehem. Und in Bethlehem wird David gesalbt. Und Bethlehem wird die Stadt des Königs David. Das heißt, es ist aus dem Geschlechte Davids, heißt immer aus Bethlehem. Und über dem David wird dann später eine Weissagung ausgesprochen. Eine Weissagung, die dann geht über den kommenden Messias, dass der Messias jemand sein wird, der aus dem Geschlechte David stammt. Und das wird immer wieder und immer wieder bestätigt, dann auch in gewissen Prophetien, die wir hören, zum Beispiel, vielleicht kannst du das kurz auch aufschlagen, Micha Kapitel 5, Vers 1. In Micha Kapitel 5, Vers 1 ist eine Stelle, in der die dann auch in diesem Text noch einmal vorkommt. Aber lesen wir es gleich. Und da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein, also in Ephraim, es gibt auch ein anderes Bethlehem, nur dass es, man fügt das hinzu, damit man klar sieht, welches ist. Es ist ein kleiner Ort, 8 Kilometer südlich von Jerusalem ungefähr. Und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und wir erkennen diese Stelle, die natürlich zu Weihnachten dann auch oft zitiert wird, weil es um Bethlehem geht, weil darin beschrieben wird als eine Prophetie, dass aus Bethlehem der Messias kommen wird. Das wird dann noch einmal in Jesaja 11 bestätigt, wo von dem Spross Isais die Rede ist, der der Messias ist, also auch aus dem Königsgeschlecht des David. Und so merken wir, ihr Lieben, dass da eine lange Geschichte sich mit diesem Ort Bethlehem verbindet. Warum ich das sage, ist, wir können das nachzeichnen an manchen Orten in der Bibel. Dass offenbar Gott ist ein Gott auch der Geografie, wo er in souveräner Entscheidung gewisse Orte markiert und diese Orte benutzt, um etwas zu tun. Wir kennen das durch die ganze Kirchengeschichte. Letztes Jahrhundert, etwa 1910, Los Angeles, die Azusa Street. Das ist eine Lokalität gewesen. Gott hat sie erwählt. Es ist unglaublich, was da ausgegangen ist. Er hat andere Städte erwähnt. Denkt an Toronto. Was ist da ausgegangen? An verschiedenen Segensströmen Toronto, einfach eine Stadt. Das ist, wir können das nicht bestimmen. Das ist ein souveränes Handeln Gottes, wo er etwas entweder vorhersagt, dass er diese Stadt, diesen Ort erwählt hat, und dann von dem aus etwas geht. Wir müssen es nur berücksichtigen und sehen, dass Gott wirklich Orte oft erwählt. Natürlich nicht um das, was dort ist, dann dort zu da bleibt, sondern das muss hat einen großen Einfluss. Und ihr Lieben, haltet das nicht für vermessen, aber ich glaube auch, Wiener Neustadt ist so ein Ort. Und ich denke, dass hier über Wiener Neustadt Dinge ausgesprochen worden sind, wo sich vieles zentriert auf diese Stadt. Das hat nichts damit zu tun, dass andere weniger wichtig sind. Aber hier gibt es eine Fülle von Aussagen, die auch darauf hinaus deuten, dass diese Stadt eine Berufung hat, die für die ganze Umgebung eine Bedeutung hat. Nicht nur für Wiener Neustadt natürlich. Deswegen glaube ich auch, dass Gott in dieser Stadt etwas tut, was Ausstrahlung hat. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Es gibt eine Fülle von Prophetien, die wir haben, die mit dieser Stadt verbunden sind. Und das ist ein Beispiel eben Bethlehem, jetzt nur dafür, dass es so erwählte Orte gibt, die eine Bedeutung haben. Ich möchte gerne festhalten daran, dass Gott etwas vorhat in dieser Stadt. Und das ist nicht die einzige Stadt in Österreich, die Gott erwählt hat. Versteht ihr? Das hat nichts mit dem zu tun. Hat nichts mit Vergleichen zu tun, wer ist mehr oder weniger und so weiter. Es geht nur darum, dass wir verstehen und akzeptieren und sehen, da gibt es Orte, die sind erwählt. Das hat nichts damit zu tun, dass die besser sind. Überhaupt nichts. Das ist eine souveräne Entscheidung Gottes. Warum, wissen wir nicht. Kein Mensch weiß, warum Bethlehem. Ein unbedeutender kleiner Fleck auf der Erde. Oder Nazareth. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, ja? Ihr Lieben, lasst uns gespannt sein auf das, was Gott in dieser Stadt tut, auch in diesem Jahr. Und festhalten an den Verheißungen für diese Stadt und damit für diese ganze Umgebung. Es wird hier erwähnt, Herodes. Herodes war ein Fürst, also ein König Israels unter der Herrschaft der Römer natürlich, der für zwei Dinge sehr bekannt war. Einerseits war er bekannt für seine ungeheure Bautätigkeit, also es ist unglaublich, was dieser Mann in seiner Regentschaft alles an Bautätigkeiten hervorgebracht hat in ganz Israel. Er hat also Jerusalem ausgebaut, er hat den ganzen Tempelbereich ausgebaut, er hat Mauern gebaut, auch um den Tempelplatz, die sogenannte Klagemauer, geht zurück auf Herodes. Er hat Caesarea ausgebaut, den Hafen und. Also wenn man nach Israel kommt, findet man dauernd Spuren von dem König Herodes. Masada und gibt es ja so viele Dinge. Und er war noch für etwas bekannt. Er war äußerst grausam. Er war gefürchtet. Er hat reihenweise Leute umbringen lassen, vor allem auch seine Söhne. Er war nicht beliebt, er war sehr gefürchtet in diesem Land. Jetzt schiebe ich nur ganz kurz etwas ein, was vielleicht auch wichtig ist, einfach einmal zu wissen. Nach gesicherten Quellen, das geht zurück auf den Josephus, das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, ist es so, dass Herodes ist gestorben 4 Jahre vor Null. Wir wissen, dass die Geburt Jesu, der Geburtstag von Jesus ja nicht genau festgestellt werden konnte, weil er nirgends aufgeschrieben wurde. Dass man das zurückdatiert hat, das geht zurück auf einen Mönch, Dionysius hat er geheißen, im 6. Jahrhundert. Der wurde beauftragt, eine Zeitrechnung zurückzuführen auf Jesus, weil man mit dem Geburtsdatum Jesu wollte man eine neue Zeitrechnung beginnen. Der hat sich um ein paar Jahre geirrt, ist man dann später nach genaueren Forschungen draufgekommen. Also Jesus ist ganz sicher mindestens 4 vor Christus geboren, ja, also vor dem Jahre Null meine ich es, ja. Also nur, wenn ihr mal auf das stoßt, das stimmt natürlich, aber spielt ja keine Rolle. Ich sag's nur, dass es wichtig ist, dass man es versteht. Also man rechnet zwischen 5 und 7 vor Null ist Jesus geboren. Das hat noch auch andere Gründe, warum man das festgestellt hat. Aber es ist wichtig. Nur um das auch zu klären. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, Weihnachten ist kein christliches Fest. Versteht mich nicht falsch, Sie haben Recht. Und Sie haben auch Unrecht. Weil es ist überhaupt kein Problem, Weihnachten zu feiern. Aber wenn man auf die Urchristenheit zurückgeht, ist es ganz offensichtlich, dass man Weihnachten nicht gefeiert hat. Also die ersten Christen haben den Geburtstag Jesu nicht gefeiert. Er wurde ja auch gar nicht, er war auch gar nicht bekannt. Man hat auch gar keinen Wert darauf gelegt. Und das hat einen anderen Grund. Wisst ihr, in der ersten Christenheit, es ging auch in die ersten Jahrhunderte noch hinein, da war für die Christen nicht der Tag, wo sie als Baby geboren waren, wichtig, sondern ihr Sterbetag. Das ist einfach mich einmal gut zu wissen. Der Sterbetag, der war noch viel wichtiger und an diesem Sterbetag hat man dann auf Gedenktage geknüpft. Warum der Sterbetag? Ist ganz einfach. Der Sterbetag ist der Geburtstag in den Himmel. Darum, sie sind in den Himmel gekommen. Das war das Entscheidende, was man aussagen wollte. Und in diesen Tag hat man daher gefeiert. Also Weihnachten ist dann eine sehr, sehr späte Tradition. Also in der ersten Urchristenheit wird man keinen Feier finden, die irgendwo mit Weihnachten zu tun hat, wurde auch nicht als Feier eingesetzt, so wie Ostern oder Karfreitag ist ja auch nicht eingeführt worden in der Bibel. Aber ihr Lieben, es ist für mich überhaupt keine Frage, wenn Christen sagen, ich feiere nicht Weihnachten, okay, sie haben viele biblische Gründe. Aber wenn sie sagen, deswegen dürfen wir nicht Weihnachten feiern, sage ich, das ist auch falsch. Natürlich dürfen wir die Geburt Jesu, ob er jetzt null geboren ist oder gerade am 24., was natürlich auch nicht stimmt, dass er am 24. Dezember, ist auch eine angenommene Sache, das ist natürlich klar. Aber um das geht's ja nicht. Es geht ja nicht um Daten und Festlegungen, sondern es geht ja um Inhalte. Und die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist eine so herausragende Sache, dass es eines Feiertags würdig ist. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach richtig, wenn wir feiern. Aber wenn andere sagen, nein, das ist nicht biblisch, es wurde eben in der Bibel nicht erwähnt, aber deswegen, weil es in der Bibel nicht erwähnt wird, heißt es noch nicht, dass wir daraus auch ein Fest machen dürfen, wenn wir es natürlich richtig verstehen. Wenn das alles klimbim herum, das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. So, jetzt Klammer zu, das war nur jetzt wegen dem Herodes, weil man daran auch die Geburt Jesu irgendwo eruieren konnte. Nun, was wichtig ist nun in dieser Geschichte, in diesem Bereich ist, jetzt kommen diese Weisen hier ins Spiel. Sie werden Magioi im Griechischen genannt, also wenn man es wörtlich übersetzt, würde man sagen Magier. Das ist ein Begriff, der nicht so schnell verständlich ist, aber wenn man es aus dem Hintergrund sieht, der damaligen Zeit, es waren also Menschen, die kamen aus dem Osten. Man nimmt an, dass sie aus Babylonien stammen. Und aus Babylonien, da waren sie, diese Magioi, waren heilige Priester, waren keine Könige, ganz sicher nicht. Sie waren mehr heilige Priester, sie stammten aus einem adeligen Geschlecht, das war damals üblich so. Und sie hatten vor allem die Künste und die Wissenschaften im Sinne. Sie waren also in diesem Sinne Leute, die sich mit verschiedenen Wissenschaften noch beschäftigen. Zum Teil auch, oder zum großen Teil auch mit den Sternen. Daher nennt man sie auch Sterndeuter, das ist richtig, dass sie sich damit beschäftigt haben. Und sie wurden daher auch, waren die einer der obersten Berater des Königs in Babylonien. Sie waren also wirklich hochgestellte Persönlichkeiten, die einen ganz großen Einfluss gehabt haben. Und sie kommen jetzt, diese Leute, und das ist jetzt wirklich ich mag diese Geschichte, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Sie kommen hier nach Jerusalem und sie treten. Also man muss sich das so vorstellen, sie kommen auf die Straßen, durch die Straßen Jerusalems hinein, sie gehen nicht zum König. Es steht überhaupt nicht da, dass sie zum König. Sie kamen nach Jerusalem und als sie nach Jerusalem kamen, fragten sie die Leute auf der Straße, wo ist denn der König, der geboren wurde? Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und dann sagen sie etwas Eigenartiges, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen, 1000 Kilometer entfernt von ungefähr, ja, von Jerusalem hier. Und dass das sozusagen nun ein Erschrecken auslöst, wie es dann gleich daraufhin heißt, ist verständlich, weil es war nichts bekannt in Jerusalem, dass ein König geboren worden war. Und das hat natürlich eine gewisse Erschütterung hervorgebracht. Ihr Lieben, diese Weisen aus dem Morgenland mit diesem Stern, das ist wirklich eine Geschichte, da haben sich unendlich viele Leute damit beschäftigt, was denn damit gemeint sein könnte, der Stern, den sie da gesehen haben und so weiter und so fort. Da ranken sich auch manche Mythen herum. Also offensichtlich ist es, dass diese Weisen aus dem Morgenland haben einen Stern gesehen am Himmel. Also ich zweifle nicht an dieser Geschichte, dass es so war, ja? Das ist für mich keine Frage. Und dieser Stern hat sie nach Israel geführt. Es steht nicht da, das muss man auch dazu sagen, dass dieser Stern von Babylonien ihnen vorausging bis Israel. Wo ihnen der Stern vorausging, war von Jerusalem nach Bethlehem. Aber nicht von Babylonien nach Israel. Denn sie haben an diesem Stern eine Offenbarung bekommen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ganz klar und deutlich etwas feststellen. Dass diese Weisen aus dem Morgenland, diesen hell leuchtenden Stern, das war sicher ein herausragender Stern, dass sie an ihm, an diesem Stern, eine Offenbarung bekamen, dass dieser Stern etwas zu tun hat mit einem König in Jerusalem, in Judäa, das war einzig und allein eine Offenbarung des Heiligen Geistes an diese Weisen. Das halte ich für ungemein wichtig, damit wir dann nicht in irgendwelche Schwierigkeiten da hineintrudeln von Astrologie und alles, was damit verbunden ist. Es war eine eindeutige Offenbarung, das sieht man in diesem ganzen Text auch weiterhin. Also, sie sahen einen Stern. Und im Hintergrund können wir Dinge vermuten. Es steht ja nichts da. Wir können ja nur Überlegungen anstellen, was könnte denn im Hintergrund auch vielleicht noch Gott gebraucht haben, um diese Offenbarung diesen Weisen zu geben. Was könnte denn er benutzt haben dazu? Das tut ja Gott. Er benutzt ja auch verschiedene Dinge und er kann alles benutzen. Alles kann er benutzen, um ein Zeichen zu setzen. Nun, Astronomen haben sich natürlich beschäftigt. Man könnte zwei Dinge erwähnen, die im Hintergrund dieser Sache mit dem Stern ist. Astronomen haben versucht festzustellen, gab es da Himmelserscheinungen in dieser Zeit, eben vor Null. Und da hat schon von Kepler her und dann auch später haben Astronomen festgestellt, ja, da gab es etwa um 7 v. Chr. Eine sogenannte Sternkonjunktion. Es gibt auch andere Erscheinungen, die da waren, die man aber dann eher ausgeschlossen hat. Eine Sternkonjunktion, das heißt eine Annäherung von Saturn, eigenartigerweise, galt in Babylonien als der Stern Israels. Mag es sein, dass sozusagen das Gott benutzt hat, ich sage es bewusst, er benutzt alle möglichen Dinge, um den Gedanken, sozusagen um diese Offenbarung, die dann die Weisen bekommen haben, zu lenken, dass es hier um einen König geht, Jupiter, der in Israel geboren wird. Jetzt kommt aber noch etwas Zweites hinzu und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Babylonien war seitdem das Volk Israel nach Babylonien ins Exil kam, 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, war eine ständige ein Land, wo ständig Juden lebten. Wir wissen, dass dann 70 Jahre nach der Gefangenschaft dann einige zurückgekehrt sind. Aber liebe Leute, es sind wenige zurückgekehrt im Vergleich zu denen, die geblieben sind. Wir dürfen nicht annehmen, dass die alle zurückgekommen sind. Wenige ist jetzt übertrieben, es sind schon viele zurückgekehrt. Aber es ist eine ganze große Anzahl von Juden, sind in Babylonien geblieben über die Jahrhunderte hinweg. Über die Geburt Christi hinaus gab es eine ganze Reihe von Juden. In Babylonien war eines der stärksten
jüdischen Gemeinden, die es in der damaligen Zeit, in den damaligen Jahrhunderten gegeben hat, außerhalb von Israel. In Babylonien ist zum Beispiel auch, das war dann kurz auch nach der Zeit der Geburt Jesu, ein babylonischer Talmud entstanden. Der berühmteste Talmud, der ist berühmter als der palästinensische Talmud. Also Talmud ist eine Erklärung der Bibel, wo eben aus mündlicher Tradition heraus und aus verschiedenen Erklärungen heraus Erklärungen zu Texten der Heiligen Schrift, der Tora, gegeben wurden. Ein der wichtigste Dokument des Judentums ist der Talmud. Und der wichtigere Talmud ist der babylonische, der in der babylonischen Gemeinde gestanden ist. Das heißt also, und die Juden in Babylonien waren Führungsschichte. Denkt an den Daniel. Das waren nicht die Bauern, sondern das waren eher Leute, die Einfluss hatten. Man muss also damit auch davon ausgehen, dass auch innerhalb der Gelehrten Babyloniens das Judentum bekannt war. Und das, was das Judentum geprägt hat. Was hat das Judentum geprägt in erster Linie? Natürlich die Erwartung eines Messias, der kommen wird, um sozusagen nun auch tatsächlich Israel zu befreien. Und das würde auch für die Juden in Babylonien eine Bedeutung haben. Und es ist gar nicht von der Hand zu weisen, dass auch diese Magier, wenn man so sagen will, von dieser jüdischen Tradition etwas wussten, dass da ein König erwartet wird. Noch dazu, wo gerade im vierten Mose, ihr kennt diese Geschichte von dem Bileam, vielleicht kann man das noch auch schnell aufschlagen, und zwar in 4. Mose 24, wo von dem Bileam die Rede ist. Der Bileam, der sollte ja Israel verfluchen. Aber er konnte es nicht verfluchen. Und zum Schluss, nachdem er noch einmal über Israel weissagt, da sagt er dann in 4. Mose 24, Vers 17. Da heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Und dann sagt er, es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und so weiter und so weiter. Ist interessant. Das ist eine der Vorhersagen auf den Messias, die ganz bekannt waren im Judentum. Möglicherweise wussten davon auch diese Weisen aus dem Morgenland. Ein Stern aus Israel. Und dieser Stern, der aus Israel kommt, diese Person wird ein Zepter in der Hand haben. Es ist ein König, aber wie er beschrieben wird, nicht nur ein König von Israel, sondern auch ein Weltenherrscher. Was ich damit sagen will, es ist sehr gut möglich, und das sage ich in dieser Möglichkeitsform, ja, zu denken, dass hinter diesem Wanderung der Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem eben auch diese Informationen mitspielen, die Gott benutzt hat, um eine Offenbarung daraus zu machen. Ihr Lieben, es ist nicht vorstellbar, für mich zumindest, dass diese Weisen 1000 Kilometer zurücklegen, nur aufgrund einer Vermutung am Himmel. Sie legen diesen Weg zurück, und es heißt ja auch so, sie wollen den König der Juden suchen. Warum? Um ihm zu huldigen. Wozu sollen Magier aus dem Osten einem König von Israel huldigen? War nicht ihr König, geht sie ja gar nichts an. Das sagt mir, dass sie eine Offenbarung hatten, dass hier nicht ein gewöhnlicher König. Sie wären ja nicht wegen jedem anderen König, der irgendwo sozusagen, von dem sie Kenntnis bekommen hätten, irgendwie. Aber durch diese übernatürliche Offenbarung, die zu einer ganz klaren inneren Gewissheit waren, haben sie eine Entscheidung getroffen. Wir machen uns auf den Weg, wir scheuen keine Kosten und Mühen, hier nach Jerusalem zu gehen und diesen König zu suchen, um ihn zu huldigen. Huldigen heißt auf die Erde fallen und ihn anerkennen als Herr. Es ist nicht einfach nur schön, dass ein König geboren wird und wir besuchen ihn halt. Nein, das ist ein Beugen vor ihm. Die Könige, also die Weisen haben sich vor diesem Kind gebeugt. Sie haben ihn anerkannt und das heißt, sie sehen in diesem Kind einen Weltherrscher, der auch für sie Bedeutung hat. Was auch immer sie nun darunter verstanden, aber das ist nur möglich durch eine Offenbarung. Und da mag nun eben das auch im Hintergrund sein, was ich jetzt an Dingen gesagt habe, mit dem Stern, mit diesem Sternzeichen, mit dieser Konjunktion und auch mit den Informationen, die von den Juden selber ausgegangen sein mögen. Und ihr Lieben, dass Jesus immer wieder und immer wieder sozusagen von seiner Bedeutung her so etwas Wichtiges ist wie Licht, das sagt er ja selber auch. Und dann am Ende, ihr Lieben, ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 22, die letzten Worte, die Jesus ausspricht, der erhöhte Jesus, da sagt er, ich bin die Wurzel Davids, die Wurzel des Geschlechtes Davids, ich bin der helle Morgenstern. Er selber bezeichnet sich als Morgenstern. Und er verbindet diesen Morgenstern mit dem Gedanken Wurzel Davids, König David, der Nachkomme Davids, Bethlehem. Da sind so viele hintergründige Verbindungen, in denen sichtbar wird, dass Gott diesen Stern am Himmel, diesen hell leuchtenden Stern, was immer es gewesen ist, wir können es ja wirklich nicht festlegen genau und ich will das auch nicht tun, aber das, was ich versucht habe zu sagen, macht für mich Sinn, dass hier tatsächlich Gott auch Gestirne benutzt und dass er Gestirne benutzt, um auf etwas hinzuweisen, ist keine Frage. Gott nimmt die ganze Schöpfung für sich in Anspruch, um Dinge aus dieser Schöpfung als Zeichen zu verwenden, die hinweisen auf ihn, auf Jesus oder auf Gott. Ihr Lieben, als Jesus gekreuzigt wurde, da hat sich der Himmel verfinstert. Auch ein Naturphänomen mit dem Himmel. Wenn Jesus wiederkommt, ihr Lieben, dann werden wieder Himmelskörper eine Rolle spielen. Also der Himmel ist in Bewegung, ist immer zeichenhaft auch dafür, wenn etwas Wichtiges passiert, was einen Zusammenhang hat mit Jesus. Jesus hat eine ganz globale, universale Bedeutung. Und Gott ist frei zu benutzen, was er will. Nun, es ist nun so, dass die Weisen nun nach Jerusalem kommen und ich habe schon gesagt, sie fragen dort, gehen wir wieder zurück auf Matthäus 2, wo ist denn der König der Juden? Weil sie der Meinung sind, naja, wenn dieser König, und das ist offenbar ein wichtiger König, wenn der geboren wurde, ja, dann weiß man doch das in der Stadt. Wieder eine kurze Bemerkung in Klammer, Entschuldigung, wenn ich das immer so mache, aber das bietet sich hier an bei diesem Text. Diese Sache von den Weisen ist auch, so wie sie dann nach Jerusalem kommen, macht auch aufmerksam darauf, dass diese Anbetung der Weisen bei Maria, bei dem Kind, nicht zur gleichen Zeit stattgefunden hat wie die Hirten. Man kann das ruhig verbinden miteinander, ja? In Darstellungen und so weiter. Das ist alles nicht das Problem. Ich möchte nur geschichtlich sagen, sie haben einen Stern aufgehen sehen. Und das heißt für sie, zu dem Zeitpunkt ist er geboren. Dann haben sie eine weite Reise gemacht. Und dann sind sie erst sozusagen nach Bethlehem gekommen und haben dieses Kind dann gefunden. Und wie sie dann in Bethlehem waren und dieses Kind gefunden haben, da heißt es nicht, das Kind war in einem Stall, sondern es war in einem Haus. Also das Haus. Möglicherweise hat die Maria und der Josef noch eine Zeit lang in Bethlehem gewohnt, bevor sie dann nach Ägypten mussten und so weiter. Er kennt diese Geschichte wegen dem Kindermord. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Weisen nicht sozusagen im Umfeld jetzt von den Hirten kamen. Nur, dass man geschichtlich das ein bisschen auch versucht zu sortieren, um da einen Gedanken zu geben. Gehen wir wieder zu. Die Weisen treffen auf ein unglaubliches Unverständnis in Jerusalem. Man kann sich das gut vorstellen. Da kommen vornehme Herren, und das war sichtbar, das zeigt sich auch an ihren Geschenken, die sie dann bringen, aus weit, weit weg und machen da einen Aufruhr in Jerusalem mit ihrer Frage, wo ist denn der König? Sie wollen ihn unbedingt huldigen, sie sind ja 1000 Kilometer gereist, um ihn zu finden, und niemand weiß, wo dieses Kind ist. Niemand. Natürlich dringt diese Botschaft sofort zum Herodes. Sie sind nicht zum Herodes gegangen. Das heißt, er hörte davon, heißt es in dieser Geschichte, ja. Wenn man jetzt weiter die nächsten Verse geht. Und der König Herodes ist bis in das Mark hinein erschrocken darüber. Warum? Weil er natürlich erstens einmal keinen Nebenbuhler neben sich geduldet hat. Und wenn da jetzt jemand vielleicht wirklich geworden wäre, der einmal den Anspruch erheben würde, König zu sein, also auch außerhalb des Königshauses. Es war ja nicht ein Sohn von ihm, der hier geboren worden ist. Dann ist er ein Kontrahent, dann ist er gefährlich. Und er wollte ihn ja dann umbringen lassen, wie man ja dann erst am Ende sieht durch dieses Auftrag des Kindermordes. Er wollte zuerst einmal herausfinden, wo er ist und so weiter. Aber noch mehr, ihr Lieben. Der König Herodes hat ganz sicher in dieser Sache, wie er diese Nachricht gehört hat, noch etwas anderes gedacht. Warum kommen diese Weisen um einen besonderen König in Jerusalem zu suchen und ihm zu huldigen? Ist das vielleicht der Messias? Warum glaube ich, dass er so gedacht hat? Weil er holt die Schriftgelehrten und fragt sie, wo ist der Christus, der Messias, geboren? Er sagt nicht, wo könnte ein König geboren worden sein. Die Weisen haben nicht vom Messias gesprochen, sie haben von einem König gesprochen. König der Juden. Übrigens, König der Juden, das ist ein Begriff, der zweimal vorkommt im Neuen Testament. Und zwar immer aus dem Munde von Heiden. Einmal sind es die Weisen, die ihn als König der Juden, die Juden selber haben ihn nie als König der Juden bezeichnet. Und das zweite Mal, ihr wisst es alle, am Kreuz haben die Römer Rex Judorum. Er ist der König der Juden. Und das stimmt ja. Israel hat das natürlich in einer gewissen Weise natürlich nicht so gesehen. Also er fragt sofort, möglicherweise ist der Messias geboren. Das hat ihm noch einen größeren Schrecken eingejagt, denn wenn der Messias wirklich geboren worden wäre, dann wäre das absolut sein Ende. Weil es heißt von dem Messias, dass er den Thron Davids besteigen wird, dass er alle seine Feinde besiegen wird. Und als Ersten wird er natürlich den Herodes stürzen, schon deswegen auch, weil er so ein schrecklicher Mensch war. Also der hätte keinen Bestand. Also der Messias ist noch ein größerer Kontrahent für ihn. Deswegen sagt er, wo ist vielleicht der Messias geboren? Wo könnte denn der Messias geboren worden sein? Und die Schriftgelehrten antworten ihm prompt. Es schaut so aus, wie wenn sie gar nicht erst lang suchen müssen in den Heiligen Schriften. Sie haben diese Stelle auswendig sicher gewusst. Micha 5, Vers 1, die ich vorhin zitiert habe. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist unter den kleinsten unter den Stämmen. Aus dir wird kommen der Führer, der neue König, der Messias. Das war eine eindeutige messianische Stelle, die auch das Judentum so ausgelegt hat. Und deswegen holt er dann die Weisen heimlich. Er hat sie heimlich zu sich gerufen, um kein Aufsehen zu machen. Und das heißt, als er sie dann holte, da fragte er sie genau, wann diese Erscheinung war. Er wollte ungefähr, soweit das ging, wissen, wann ist denn dieses Kind geboren? Auch das ist wieder ein Zeichen, dass das schon viel früher geboren wurde. Eben wie der Stern aufging, sein Stern aufging, ja. Und daraus Schlüsse zu ziehen. Und aus dem, was der König Herodes dann an Schlüssen gezogen hat, das sieht man ja auch daran, dass er dann später, das ist dann die nächste Stelle nach Matthäus 2, 1 bis 12, wo er dann diesen Kindermord befiehlt. Er befiehlt die Kinder zu töten in welchem Alter? Bis zu 2 Jahre, die Jungen. Warum bis zu 2 Jahren? Also er musste damit rechnen, dass er schon zwischen 1 und 2 Jahre alt war, Jesus. Der Neugeborene. Also Jesus kannte er nicht, ja. Auch das zeigt, dass dieser Besuch von den Weisen nicht zum Zeitpunkt seiner, also als Säugling gewesen ist. Aber der Herodes ist so erschrocken und rechnet auch irgendwie damit, es könnte der Messias sein. Die Schriftgelehrten und Hohepriester, also die ganze Elite, sie haben jetzt auch gehört, da kommen Weise, die haben einen Stern gesehen und sie sind so überzeugt davon, vielleicht haben sie auch etwas gehört von den Juden in Babylonien über diesen Stern von Jakob, dass es der Messias ist. Und deswegen sagt auch König Herodes, geht nach Bethlehem. Also er gibt ihnen genau die Richtung, wo dieser neue, also er war fast überzeugt davon, dass es möglicherweise der Messias ist, sonst hätte er das nicht gesagt. Und die Schriftgelehrten haben es auch gehört. Und ihr Lieben, hier ist nun etwas, ich habe gesagt, das ist eine hintergründige Geschichte. Hier ist hier etwas im Hintergrund sichtbar, was sich durch die ganze, eigentlich durch die ganze Bibel und durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Das ist eine hintergründige Sache. Aber die müssen wir auch verstehen. Weil von dem her werden manche andere Sachen auch verständlich. Was hier angedeutet wird, ist Folgendes. Da kommen eine Abordnung von Heiden. Der Nationen, nicht Juden. Nach Israel, um den Messias Israels anzubeten. Das ist eine hintergründige Botschaft. Die Nationen empfangen auch diesen Messias und sie empfangen ihn. Der Messias kommt nicht nur für Israel, was im Judentum ganz klar war, für Israel wird er kommen. Aber hier wird schon deutlich, da ist eine erste Abordnung, das ist wie eine kleine Abteilung von Heidenvölkern, die da kommen. Und wir denken sofort an das, was dann am Ende prophezeit wird von den Propheten, diese Völkerwanderung, diese Wallfahrt von Nationen nach Jerusalem. Jesaja 2, lasst uns nach Jerusalem ziehen, auf den Berg Zion, denn von Zion wird Weisung ausgehen. In Sacharja, wo Leute aus den Nationen ein paar Juden beim Rockzipfel packen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir wissen, bei euch ist der König der Welt, ist der Messias, da wohnt Gott. Das ist hier schon ein bisschen angedeutet. Bei diesem Zug aus den Nationen, die den König anerkennen, die ihn anerkennen. Der Kontrast dazu in dieser Geschichte ist die jüdische Obrigkeit, vor allem die jüdische Obrigkeit, die hier beschrieben wird, sie lehnen Jesus ab. Jetzt beginnt diese ganze Auseinandersetzung, die schon in dieser Geschichte vorgeschattet wird und angedeutet wird. Der König, der sofort Mordgedanken hat, von Anfang an schwebt dieses Todesurteil über Jesus. Und wenn wir dann die Evangelien lesen, merken wir, wie das die Schriftgelehrten übernehmen. Schon bald hört es und sie wollten ihn beiseite schaffen. Auch die Hohenpriester, die gehen nicht nach Bethlehem, um ihn anzubeten. Sie hätten ja das, ist er wirklich geboren? Ja, da müssen wir auch hin, um das zu schauen, ob das wirklich so ist. Aber nein. Aber ihr Lieben, aus dieser Tatsache, dass Israel zur Mehrheit blind gewesen ist für seinen Messias, aus dieser Tatsache haben dann später die Christen fürchterliche, schreckliche Folgen geschlossen, die absolut unbiblisch sind. Sie haben die Blindheit Israels dazu gemacht, zu einem Urteil Gottes über Israel im Sinne, jetzt zeigt sich das letzte Mal in der Geschichte Israels von Jahrhunderten davor, wie weit das Volk von Gott sich entfernt hat und jetzt spricht er das Urteil. Jetzt kündigt er Israel den Bund. Das hat man daraus geschlossen. Und das ist aber nie der Fall gewesen. Paulus war es, der fast händeringend, wenn man Römer 9 bis 11 liest, die Heiden, Christen, die dann Christen geworden sind, darauf aufmerksam macht, nein, 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 Gott hat sein Volk nie verstoßen. Und ich sage es jetzt in Kurzform, da kann man eine ganze Geschichte, lange theologische Geschichte drüber schreiben, mache ich auch gerade. Also, nämlich, dass, wo Paulus sagt, diese Blindheit, die von Anfang an über Jesus lag, also über Israel lag, und zwar über einen Teil Israels, sagt er nicht alle. Denkt an die Hirten. Die Hirten am Felde waren Juden. Und da kamen die Engel und sagten, euch ist heute der Heiland geboren. Also er war der König der Juden, er war der Messias der Juden, aber auch der Messias der Nationen. Und die Hirten gingen und huldigten Jesus. Also nicht alle in Israel haben sich diesem Jesus verwehrt. Aber es war eine Blindheit, eine Decke, ein Geist der Taubheit, wie das im Jesaja-Buch geschrieben ist, über Israel, so dass sie ihn nicht erkennen konnten. Sie sollten ihn, zumindest die obere Schicht, ihn nicht erkennen, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wäre er nicht gekreuzigt worden, wären wir alle noch in der Sünde. Gott ist vollkommen anders, als wir denken. Versteht ihr? Gott benutzt die Blindheit Israels, um das größte Heilsereignis in dieser Welt hervorzubringen. Und die Christen, viele Christen haben das nicht so verstanden, wie es Paulus dann ihnen erklärt hat, sondern haben daraus gesagt, diese Blindheit Israels hat dazu geführt, dass Gott sein Volk verstoßen hat für immer. Das ist die größte Lüge des Feindes, die er jemals hervorgebracht hat. Das war jetzt nicht Bibel, sondern meine persönliche Meinung. Gut, Klammer zu. Blindheit Israels zieht sich durch. Ja, diese Blindheit Israels gegenüber dem Messias zieht sich ja auch sogar bei den Jüngern durch. Als Jesus davon redet, dass er eines Tages gekreuzigt wird, dass er leiden muss und sterben muss und wieder auferstehen, sagen sie, ja, bist du verrückt? Sie haben keine Idee davon, was die Aufgabe von Jesus sein würde, wie er seine Messianität sozusagen ins Leben bringen würde. Erst nach der Auferstehung hat ihnen Gott die Augen geöffnet, einem Teil Israels. Und Paulus sagt dann, dieser Teil, diese Verstockung, diese Blindheit, dieser Geist des Tiefschlafs, der über einem Teil Israels wird so lange bleiben, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und durch diese Fülle wird dann ganz Israel gerettet. Also nichts mit Aufkündigung des Bundes. Nein, das ist nur partiell, also teilweise, und auch nur temporär, also für eine gewisse Zeit. Und hat Auswirkungen, hat einen strategischen Sinn von Gott. Ihr Lieben, ich verstehe mit meinem Verstand nicht logisch die Strategie Gottes. Aber ich möchte nicht meine Logik an die Stelle der Strategie Gottes stellen. Weil wenn ich meine Logik anwende, komme ich zu falschen Urteilen. Und das ist ununterbrochen passiert in der Kirchengeschichte. Weil man diese unlogische, Paulus selber sagt unerforschlich. Wisst ihr, wie Paulus in Römer 11 über dieses Geheimnis spricht? Er sagt, das ist ein Geheimnis, das ist etwas, was man offenbart bekommen muss, sonst wird man es nicht verstehen. wie er das offenbart, dass einem Teil Israels Verstockung widerfahren ist, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen ist und dann wird ganz Israel sozusagen gerettet werden, weil der Erlöser wird aus Zion kommen und so weiter. Unmittelbar danach bricht er in einen Lobpreis aus, Paulus in Römer 11 am Ende dieser Version sagt, oh wie unerforschlich und unergründlich sind die Wege Gottes. Er lobt Gott wegen seiner Unergründlichkeit. Das tun wir nicht. Das haben auch die Christen nachher nie getan. Wenn sie was nicht verstanden haben, haben sie entweder Gott angeklagt oder die Bibel verändert. Entschuldigen, wenn ich das so sage, ja. Die Aussagen, weil es nicht eingeht, warum Gott so etwas macht, dass er Israel mit Blindheit schlägt, um seinen Erlöser zu Tode zu bringen. Und übrigens, Jesus war mehrmals in der Gefahr, während seines Erdenzeit getötet zu werden. Es gab mehrere Versuche, ihn zu töten. Denken wir in Nazareth schon am Anfang, da über die Klippe gestoßen werden sollte und ging mitten durch sie hindurch. Und manchmal heißt es, er ging noch nicht nach Jerusalem, weil er wusste, dass in Jerusalem werden sie ihn gefangen nehmen. Das heißt, dass Jesus gestorben ist, war deswegen, weil er selber darüber bestimmt hat, wann er stirbt und dass er sein Leben freiwillig gibt. Gott hat die Blindheit Israels benutzt. Weil er hat sich ja nicht selber ans Kreuz genagelt, Jesus. Nicht, das war ja nicht der Sinn. Er musste ja ein Instrument da sein, das das tut. Die Römer in Verbindung mit der Oberschicht des Volkes Israel. Aber die Wahrheit, die dahinter steht, ist, Gott selber hat seinen Sohn gegeben. Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben, außer ich gebe es von mir selber. Johannes 10. Außer ich gebe es von mir selber. Vor Pilatus steht er. Und Pilatus sagt, weißt du denn nicht, dass ich dir dein Leben nehmen könnte? Warum antwortest du mir nicht? Und er sagt, nein, nein, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also wenn jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich mein Leben hingebe. Und ihr Leben, wenn ich jetzt die Logik einschalte, dann sage ich, das verstehe ich nicht. Das bringe ich nicht zusammen. Da gibt Gott eine Blindheit über Israel, die so weit geht, dass die Juden sogar Jesus im Namen Gottes kreuzigen. Sie berufen sich ja auf ein Gesetz aus Mose, aus 3. Mose. In 3. Mose sagt, wenn jemand Gott lästert, muss er des Todes sterben. Und darauf berufen sich die Hohenpriester im Prozess und sagen, gibt ein Gesetz. Und nach diesem Gesetz, das Gott gegeben hat, muss der Sohn Gottes sterben. Versteht ihr? Das ist völlig unlogisch. Was ich sagen möchte, ist, wir müssen aufpassen, Gott in eine logische Box hineinzu. Das ist für mich so ein Bild auch von dem, was hier ist. Da ist so vieles unlogisch. Und dieser Gott, mit dem wir dienen, der ist nicht einzufangen in logische Dinge. Das geht bis in unsere eigenen Dinge hinein, in unser Leben. Wenn wir unser Leben betrachten, da haben wir so viele Möglichkeiten zu sagen, ich verstehe das nicht, Gott, warum du das zulässt. Das ist dieselbe Sache, von der ich rede. Ich kann das nicht begreifen, das ist unlogisch, dass mir das passiert oder jenes und so weiter. Und wir verstehen nicht, dass Gott ganz anders ist. Ihr Lieben, je mehr ich mich mit der Geschichte des Volkes Israel beschäftige, je mehr ich solche Stellen sehe, wird mir ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja immer bewusster, wo es heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure. Ihr Lieben, das bekommt für mich ein Standardwort. Und ihr Lieben, wenn wir das akzeptieren können, dass Gott anders ist, auch in unserem Leben anders manchmal reagiert, als wir es denken, dann haben wir weniger Probleme mit Gott. Dann können wir auch sagen, okay Herr, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Weil er hat ja uns erlöst und das ist offensichtlich, dass durch komische Wege nach unserem Verstand her, Gott eine Erlösung hervorgebracht hat. Und dass er nur noch am Kreuz ist, das nicht unlogisch? Also ich würde die Welt nie so erretten, dass ich meinen Sohn ans Kreuz schlagen ließe. Versteht ihr das? Das ist ja völlig unlogisch. Aber ihr Lieben, damit zeigt Gott etwas von einer Liebe, die ist abgrundtief. Und weil er uns so liebt und das unzweifelhaft ist,
können wir auch die Unlogik Gottes akzeptieren. Dass es nicht böse gemeint ist. Dass es gut ist, wie es ist. Und dass er uns auch durch schwere Wege hindurchführt, wo wir nicht verstehen, warum. Und wir sagen, ja, Herr, deine Wege sind höher als meine. Und deine Gedanken sind höher. Und wenn ich sie auch nicht verstehe und vielleicht nie verstehe, ich vertraue dir. Das ist auch die Absicht Gottes, die er damit hat. Er will nicht gerne eingekastelt werden im Boxen, wo man alles nur logisch versteht und dann schon im Vorhinein weiß, wie alles laufen muss. So ist es ja nicht. Okay, jetzt habe ich mich endgültig verzettelt. Jetzt werde ich einen schnellen Schluss finden, um da zu Ende zu kommen. Vielleicht nur das eine noch zum Schluss jetzt. Ganz kurz, diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, es gäbe noch einiges dazu zu sagen, aber was mir ganz wichtig ist, auch weil es eine wichtige Botschaft ist, die hintergründig hinter diesem Geschehen ist. Wisst ihr, diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland ist trägt eine Botschaft in sich, die man mit drei Begriffen wiedergeben könnten. Suchen, finden, anbeten. Die Geschichte der Weisen ist eine Geschichte, wo Menschen Jesus suchen, wo sie ihn finden und wo sie aus dem Finden in die Anbetung kommen. Das ist der Weg, den Gott alle Menschen führen möchte. Das ist ein Weg, den Gott führen möchte, nicht nur diejenigen, die noch nie was von ihm gehört haben, sondern auch für uns, die wir schon ihn kennen. Es ist immer wieder neu. Eine Botschaft, wo uns vor Augen gestellt wird, suchen, finden, anbeten. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen, spricht der Herr. Und für das ist eine wichtige Sache, ihr Lieben. Wer wirklich sucht, der wird finden. Und das Suchen hat etwas oft mit Zeichen zu tun, Stern. Der Stern ist ein Zeichen, das hinführt. Wie ein Magnet, der die Menschen aufmerksam machen soll auf Jesus. Ihr Lieben, diese Sterne gibt es in unserem Leben auch und im Leben der Menschen. Gott setzt Zeichen, das ist damit gemeint. Seine Botschaft, jetzt eine geistliche Botschaft. Gott setzt Zeichen im Leben von Menschen, an denen er die Menschen aufmerksam machen möchte, auf ihn und auf Jesus. Und diese Zeichen können vielfältig sein. Sie können in unserem Leben vielfältig sein. Sie können auf der einen Seite Wunder sein. Wir erleben eine Heilung oder eine Führung oder eine Bewahrung oder sonst irgendetwas. Es können aber auch negative Ereignisse sein. Schwere Probleme, Krankheiten, Notsituationen, ausweglose Situationen, das können Sterne werden, Zeichen werden, die uns aufmerksam machen auf ihn. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist, wie er das bei den Weisen getan hat, Offenbarung schenkt. Wo lässt Gott Zeichen in unserem Leben geschehen, um uns noch näher zu ihm zu führen? Gott benutzt Zeichen, wo wir aufwachen, wo wir aufmerksam werden, die uns deutlich machen, ich möchte dich noch viel, viel näher zu mir ziehen. Und dann kommt es darauf an, dass wir Entscheidungen treffen und dass wir wirklich zu suchen beginnen. Also uns ihm nähern. Die Qualität der Suche ist entscheidend. Versteht ihr? Die Qualität der Suche, mit welchem Engagement. Stellt euch das einmal vor, dieses Bild von den Weisen, das fasziniert mich. Die scheuen keine Mühen und Kosten. 1000 Kilometer legen sie zurück. Die verlieren ein ganzes Jahr ihres Lebens. Nur um das durchzuführen. Weil sie etwas suchen, mit einer solchen Entschlossenheit. Das ist ein Beispiel für ein geistliches Suchen. Die Weisen sind ein tolles Vorbild dafür. Und nach dem Suchen kommt das Finden. Ihr Lieben, das ist wichtig. Wisst ihr, es gibt so ein Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Das ist ein Unsinn. Es kann ein bisschen eine Bedeutung haben, weil wenn wir uns auf den Weg machen, dann ist nicht der Weg das Entscheidende. Das ist natürlich wichtig, dass wir finden, aber das Entscheidende ist das Finden.
Nur ist es so, wenn Christen finden, fangen sie wieder an zu suchen. Weil es noch mehr gibt als das, was sie zuerst gefunden haben. Und so ist unser Weg als Christen immer ein Weg von Suchen, Finden, Suchen, Finden, Suchen, Finden. Es geht immer noch näher. Wenn einmal jemand die Gemeinschaft mit Jesus geschmeckt hat und gefunden hat, dann will er mehr. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Und wenn er dann mehr von Jesus kriegt er noch einen größeren Appetit und sucht. Also dieses Suchen und Finden, das hört niemals auf, aber es ist immer mit Finden verbunden. Und das Letzte, was daraus kommt, ist Anbeten. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Immer, je tiefer wir hineinfinden in die Gemeinschaft mit Jesus, also wir mehr und mehr finden in ihm, muss das dazu führen, dass unsere Anbetung vertieft wird. Was heißt Anbetung? Wir beugen uns, so wie diese Weisen, fallen auf die Knie. Und sie haben das so gemacht, dass sie mit ihrer Stirne den Boden berührt haben. Das ist eine totale Anerkennung dieses Jesus als ihres Herrn. Das ist vollkommene Kapitulation vor Jesus. Das ist Anbetung. Ihr Lieben, wenn wir anbeten und schöne Lieder singen, aber wir kapitulieren nicht vor Jesus mit unserem eigenen Leben, zugunsten des Lebens, das er uns schenken möchte, dann beten wir nicht an. Das ist das eine, eine vollkommene Kapitulation vor Jesus. Deine Wege, deine Pläne, dein Wille. Und das wirklich im Leben umzusetzen, das heißt Anbetung. Und das Zweite, was Anbetung heißt, ist, ein Leben zu führen zur Verherrlichung dieses Königs. Das ist Anbetung. Dass ich so lebe, dass er alle Ehre bekommt. Dass er verherrlicht wird in meiner Umgebung. Dass er groß wird, nicht ich. Das ist Anbetung. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass du gekommen bist in diese Welt. Und Herr, diese Umstände um deine Geburt hindurch, um diese Geburt herum, sind für uns ganz wunderbare Geschichten und zum Teil auch Gleichnisse für uns, um zu verstehen, welche Bedeutung es hatte, dass du Mensch geworden bist. Da hat sich alles Mögliche abgespielt. Herr, wir danken dir für diese Berichte, die wir haben in der Heiligen Schrift und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass sie uns zu Botschaften werden, die unser Leben verändern. Ja, Herr, du bist wirklich der König aller Könige. Du bist der Einzige, dem es würdig ist, vor dem es würdig ist, dass wir zur Erde fallen und dass wir dich anbeten und kapitulieren vor dir in einem positiven Sinn. Und zu sagen, du allein, nur du allein sollst König in meinem Leben sein. Und dass wir von daher lernen, auch anzunehmen, die Dinge, die wir nicht verstehen, Dinge, die uns Not machen, die wir mit unserem Verstand nicht einordnen können, dass wir sie annehmen können, auch als Dinge, die nicht deiner Liebe widersprechen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir ein Bild von Jesus, ein Bild vom Vater bekommen, das der Wirklichkeit entspricht. Nicht ein selbstgebasteltes, das wir dann immer wieder anklagen, weil es dem nicht entspricht, was wir denken oder wollen. Herr, wir wollen dich annehmen und uns vor dir beugen, so wie du wirklich bist. Und wir wollen dir sagen, wir glauben dir, dass du gut bist. Und dass du für jeden von uns das Beste willst. Deswegen wollen wir kapitulieren vor dir und uns beugen. Und wir möchten, dass unser ganzes Leben zu deiner Verherrlichung dient. Amen.